Ja, liebe Geschwister, ich möchte diesen Abend auch wieder beginnen, wie die anderen Abende, im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Wenn wir heute in dem Sonnenlosungsheft gelesen haben, dann war es einmal Psalm 5, Vers 12. Lass dich freuen alle, die auf dich trauen. Und dann war es aus dem Neuen Testament die Lesung, 1. Petrus 1, 8. Ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, wiewohl ihr ihn nicht seht. Und freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Das ist natürlich was ganz Besonderes, wenn Petrus das so schreibt, weil Petrus hatte ihn gesehen. Ihn ist Jesus, ist uns klar. Petrus hat gesehen, wie er wanderte. Petrus hat gesehen, wenn er gegessen hatte. Petrus hat auch Jesus beobachtet, wenn er schlief. Er lebte ja mit Jesus zusammen, wie die anderen Jünger auch. Und doch war die Beziehung bei Petrus zu Jesus noch eine andere Nummer, denn Jesus ließ zu, dass es in dem Zwölferkreis noch einen inneren Kreis gab, und dieser innere Kreis bestand aus den drei Aposteln Petrus, Johannes und Jakobus. Das heißt also, diese drei waren noch enger mit Jesus zusammen und haben noch mehr mit Jesus erlebt und gesehen. So lesen wir zum Beispiel bei der Auferweckung des Tochter des Jairus: und ließ niemand mitgehen als Petrus, des Jakobus und Johannes, den Bruder des Jakobus. Und eine andere ganz wichtige Referenz wäre natürlich auch in Matthäus 17, da heißt es: und nach 6 Tagen nahm Jesus zu sich Petrus und Jakobus und Johannes, seinen Bruder, und ging mit ihnen allein auf einen hohen Berg. Und er ward verklärt von ihnen, und sein Angesicht leuchtete wie die Sonne, und seine Kleider wurden weiß wie das Licht. Ein anderes Beispiel ist in Gethsemane. Da heißt es in Matthäus 26, und er nahm zu sich Petrus und die zwei Söhne des Zebedäus. Da sprach Jesus zu ihnen: meine Seele ist betrübt bis in den Tod, bleibt hier und wacht mit mir. Und dann betet Jesus diese ganz schweren Worte, die ganz schweren Sätze: mein Vater, ist es möglich, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und er kam zu seinen Jüngern und fand sie schlafend und sprach zu Petrus: könnt ihr denn nicht eine Stunde mit mir wachen? Petrus, Jakobus und Johannes waren also näher dabei. Die waren ganz dicht dran. Die haben viel von Jesus gesehen. Und da war auch vieles, was sie beeindruckt haben muss. Und da gibt es aber auch Stellen, was sie zur Buße getrieben hat. Da gibt es zum Beispiel diese Stelle in Lukas 5 nach diesem gewaltigen Fischzug, da das Simon Petrus sah, fiel er zu Jesu Füßen und sprach: Herr, gehe von mir hinaus, ich bin ein sündiger Mensch. Er hat das gesehen, und darum geht es eigentlich. Was sehen wir? Aber viel wichtiger als das, was Petrus gesehen hat, ist, was er an dem Herrn gesehen hat. Und das möchte ich einmal so als Spiegel benutzen. Wie viel Jesus sehen Menschen uns, wenn sie uns beobachten? Was sehen sie? Aber ich komme jetzt hier nochmal zurück, weil bei Petrus können wir das nachlesen und greifen. Da heißt es nämlich, dass der Apostel Petrus den Herrn gesehen hat, nachdem der Hahn zweimal krähte. Also oft wird gesagt, das ist falsch, dass der Hahn dreimal gekräht hat. Das ist absolut falsch. In Markus 14 heißt es: und als dann krähte der Hahn zum anderen Mal, da gedachte Petrus an das Wort, das Jesus zu ihm sagte: ehe der Hahn zweimal kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Also oft verwechseln wir das. Wir meinen das Richtige, aber ganz biblisch wäre das so. Aber das Entscheidende ist gar nicht, wie oft der Hahn gekräht hat. Und auch jetzt gar nicht so, wie oft Petrus den Herrn verleugnet hat. Das Entscheidende ist, in Lukas 22, da heißt es: und da er noch redete, also Petrus, krähte der Hahn. Und der Herr, wandte sich um und sah Petrus an. Und dieser Blickkontakt, der ging bei Petrus durch und durch. Und dann geht er und weint bitterlich. Der Blick Jesu, wie er ihn anguckt. Nicht rechthaberisch, voll Liebe und voll Geduld. Hatte ich dir doch gesagt. Verzweifelt wahrscheinlich. Aber nicht böse, nicht zornig, sondern geduldig. Und heute ist Buß- und Bettag. Und da bin ich ein wenig traurig, wenn ich so feststelle, zu wem ich alles Blickkontakt halte und auf was ich alles achte. Und wir haben sicherlich in unserem Leben auch schon vieles erlebt und viele geistliche Wahrheiten erkannt. Und wir haben sicherlich in unserem Leben auch schon die eine oder andere Gebetserhörung erlebt. Und wir haben sicherlich auch erfahren müssen, dass wir gefallen sind, sprichwörtlich, obwohl wir gewarnt wurden, Dinge nicht zu tun, haben sie dennoch getan und haben festgestellt, wie Petrus, dass es einen nur traurig macht. Ich finde mich da wieder in den Worten des Apostel Paulus, der das viel besser ausdrücken kann als ich selber, wenn er im Römerbrief 7 das so schreibt: Ich weiß nicht, was ich tue, denn ich tue nicht, was ich will, sondern was ich hasse, das tue ich. Wenn ich aber das tue, was ich nicht will, so gebe ich zu, dass das Gesetz gut ist. So tue ich nicht, ich es, sondern die Sünde in mir. Denn ich weiß, dass in mir, das heißt in meinem Fleisch, nichts Gutes wohnt. Wollen habe ich wohl, aber das Gute vollbringen kann ich nicht. Denn das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich. Wenn ich aber tue, was ich nicht will, so tue nicht ich es, sondern die Sünde, die in mir wohnt. Und das zeigt uns so ganz deutlich, wie tief wir gefallen sind. Wir können uns gar nicht entscheiden, nicht zu sündigen. Wir stehen da so tief drin, dass wir es vielleicht manchmal gar nicht merken. Ein Symptom bei Leuten, die abhängig sind, Alkohol oder Drogen oder andere Dinge, die sagen dann: Ich habe das alles unter Kontrolle und wenn ich wollte, dann könnte ich auch aufhören. Und das ist so ähnlich wie bei uns. Wir wissen genau, dass wir das nicht können. Das ist so ein billiger Trost. Einiges durch Gottes Hilfe schaffen wir und da passieren ganz gewaltige Dinge. Da gehen Männer aus dem Knast raus und gehen gleich auf die Kanzel und bekennen den Herrn. Ganz gewaltige Missionsgeschichten. Vom Sklavenhändler zum Missionar. Ganz tolle Sachen, die dann geschehen. Aber wenn solche Dinge geschehen, dann weil der Heilige Geist Menschen verändert hat. Das ist jetzt hier so der Kampf. Wenn wir so Petrus betrachten, dann hat er so viel erlebt, so viel gesehen. Das fängt an in der Tatsache, dass Jesus seine Schwiegermutter geheilt hat. Dann, wenn wir mal ganz kurz durch das Leben Petrus gehen, wie er auf dem Wasser wandelt. Oder wie er einem Fisch das Maul öffnet und findet dann ein Geldstück in seinem Maul. Genau, was Jesus vorausgesagt hat. Und das Größte, das müsste Dr. Pirkser uns erklären, wie das geht, da schlägt er bei der Festnahme Jesu dem hohen Priesterknecht Malchus das rechte Ohr ab. Und dann steht Jesus daneben und heilt den wieder. Wahrscheinlich konnte er vorher oder nachher besser hören als vorher. Das sind also außergewöhnliche Situationen, die so Petrus gesehen hat. Und das war sicherlich vieles, was er auch nicht verstanden hat. Das Ding ist einfach, dass Petrus die falsche Einschätzung hatte. Der Herr hat ihm gesagt, dass er ihn verleugnen wird. Und die Antwort von Petrus, Lukas 22, Herr, ich bin bereit, mit dir ins Gefängnis und in den Tod zu gehen. Er aber sprach Petrus, ich sage dir, der Hahn wird heute nicht krähen, ehe du dreimal geleugnet hast, dass du mich nicht kennst. Jetzt müssen wir uns halt vorstellen, Petrus war in der dreijährigen Ausbildung mit Jesus. Die waren zusammen, was ich am Anfang sagte, die haben zusammen gegessen, gewandert, geschlafen, gesprochen und gesagt, ich kenne ihn nicht. Aber der Punkt hier, und da er noch redete, krähte der Hahn und der Herr wandte sich und sah Petrus an. Und Petrus ging hinaus und weinte bitterlich. Wir wissen, dass dann Petrus eine besondere Behandlung von Jesus kam nach der Auferstehung. in dem Abschnitt, wo es um die Emmaus-Jünger ging und wo die zurückkommen, dann heißt es da, sie fanden die Elf versammelt, die bei ihnen waren, und die Elf sagten, der Herr ist wahrhaftig auferstanden und Simon erschien. Wir wissen nicht, was in dem Gespräch war. Das ist auch nicht das Gespräch, wo sie in Johannes am Fischen sind. Da erkannte ja Johannes Jesus zuerst und sagt dann zu Petrus, das ist der Herr. Aber er muss hier etwas Besonderes noch erlebt haben. Und hier ist es dann der Petrus, der wieder aufgenommen wird, vom Herrn auf die Füße gestellt wird, der von Gott wieder eingefangen wird, der tröstet jetzt die Verfolgten in der Gemeinde und spricht den Mut zu. Der selber so viel Zuwendung bekommen hat, tröstet dann die anderen. Und da ist es eigentlich so, dass es da um Vergebung geht. Wir sollen nie mit Sünde spielen, weil wir wissen nicht, ob wir die Gnade finden, Buße zu tun. Aber wenn wir Dinge falsch gemacht haben und Jesus uns wieder auf die Füße gestellt hat, dann schämen wir uns umso mehr, dass wir es getan haben. Dann schämen wir uns, weil wir nicht auf sein Wort gehört haben. Und deswegen haben wir auch manchmal eine ganz andere Schau als die Menschen, die Theologie studiert haben, die viel von dem Wort und wissen, aber die diesen Blick noch nicht haben, diesen geistlichen. Für uns ist es dieser geistliche Blick auf das Kreuz, Jesus dort zu sehen. Und vom Kreuz her Vergebung zu bekommen, und das verändert unsere Gedanken. Und wenn wir vom Kreuz die Vergebung kommen, dann verändern sich auch unsere Lieder. Dann verändern sich unsere Gewohnheiten. Dann verändert sich unsere Literatur. Es wird eine Veränderung stattfinden. Aber was wir brauchen, ist diesen Blickkontakt. Und das ist die größte Klausur, die wir in unserem Leben zu schreiben haben, dass wir immer wieder lernen müssen, wie Petrus, einzusehen, dass es falsch war. Und das ist eben die Frage, da sehen die Kinder den Vater, die Mutter, Oma, Opa, all das sehen sie und entscheiden sich doch nicht, zum Herrn durchzudringen und den Glauben nachzueifern. Das ist ein Geheimnis, warum das so ist. Das hängt aber damit zusammen, weil es eine persönliche Entscheidung ist. Also das, was wir sehen, mag uns beeindrucken, aber das hilft uns noch lange nicht. Und die Gemeinde, zu der hier Petrus schreibt, das waren die in der Verfolgung, das waren Menschen, die richtig gelitten haben. Und da freut sich Petrus mit denen. Die waren in Notlage, die waren in Schwierigkeiten, die hatten es richtig schwer. Und da schreibt er in 1. Petrus einiges, lese ich den Kontext und schließt dann auch, dann werdet ihr euch freuen, die ihr jetzt eine kleine Zeit, wenn es sein soll, traurig seid und in mancherlei Anfechtung fallt, damit euer Glaube als echt und viel köstlicher erfunden werde als das vergängliche Gold, das durchs Feuer geläutert wird. Zu Lob, Preis und Ehre, wenn offenbar wird Jesus Christus. Und dann sagt er es, ihn habt ihr nicht gesehen und habt ihn doch lieb. Und nun glaubt ihr an ihn, wiewohl ihr ihn nicht seht. Und freut euch mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Ziel eures Glaubens erlangt, nämlich der Seelenseligkeit. Ich möchte uns heute am Bußenbetag einfach nochmal aufrufen, dass wir da festmachen und weitermachen, dass wir das bekennen, was wir zwar nicht gesehen haben, was wir nicht beweisen können, aber was wir empfinden können. Und Jesus legt auch hier eine besondere Verheißung hinein, wenn er zu Thomas spricht, weil du mich gesehen hast, Thomas, glaubst du. Selig sind die, die nicht sehen und doch glauben. Scheint eine besondere Gewichtung zu sein, dass wenn wir etwas glauben können, was wir nicht gesehen haben, spricht auch von einer Reife von uns. Das geht nicht darum, ob wir uns das vorstellen können, aber dass wir vom Geist empfinden, das ist die Wahrheit. Und daran mache ich fest. Und das möchte ich einfach, dass wir so an einem Buß- und Bettag uns da Gedanken machen. Was haben wir alles schon mit Jesus erlebt und gesehen? Und haben doch das eine oder andere über Bord geworfen. Aber wenn wir zu ihm zum Kreuz gehen, in diesem Blickkontakt, wenn er sich umdreht, uns wieder zuwendet, dann ist auch da wieder die Vergebung da. Und denkt einfach dran, liebe Geschwister, ich kann es nicht so oft genug sagen, bevor wir zum Himmel aufschauen, schaut der Herr zu uns runter. Amen. Himmlischer Vater, ich möchte dir von Herzen danken, dass wir hier so zusammenkommen dürfen in aller Freiheit, dein Wort betrachten, dein Geist reden hören, Herr, lesen können, was gewesen ist, draus lernen für unser Leben. Herr, du siehst unsere Scherben, mit denen wir hier so oft stehen. Ich möchte bitten, Herr, dass du heilen möchtest, nicht kitten, nicht irgendwie wieder flott machen, aber richtig von innen her heilen, dass wir gesunde Christen sein können, die ihren Glauben bekennen und bezeugen möchten. Herr, hab Dank für diesen Abend, für die Gelegenheit, auch heute in deinem Wort zu lesen, zu studieren und deine Güte und deine Treue ganz neu zu erkennen. Amen. Ja, ich habe heute ein Lied bekommen von einer lieben Schwester, die hat gesagt, also hier, schau mal, 312. Wäre das nichts. Such, wer da will, ein anderer Ziel. Das ist sicherlich hier bekannt. Und ich habe den Text einmal überflogen. Natürlich sind alle 5 Strophen schön. Aber können wir uns vielleicht einigen, dass wir 1, 2 und 5 nehmen? Ja? 1, 2 und 5. 312. Such, wer da will, ein anderer Ziel. Jetzt brauche ich Freiwillige. Ja, ich möchte jetzt, bevor ich wieder gleich so ein bisschen in die Auslegung gehe, ich bin ja noch immer in Kapitel 3, das dürfte niemand erzählen, 5. Abend noch Kapitel 3, aber wir werden das heute wahrscheinlich abschließen, sodass wir dann nächste Woche mit Kapitel 4 beginnen und weitermachen können. In diesem Text hier, in diesen Kapiteln, gibt es ein Wort, ein hebräisches Wort, das habe ich schon ein paar Mal gesagt, das ist Chesed, das ist Loyalität. Das kommt zwar nur dreimal vor, ich werde auch diese Stellen gleich lesen, wo es genau vorkommt, aber wenn wir das Buch lesen, dann stellen wir fest, das zieht sich durch dieses ganze Buch durch. Und im Propheten oder bei den Propheten Hosea 6,6 haben wir eigentlich das, was eigentlich Gott möchte. Das können wir natürlich auch woanders nachlesen. Da schreibt er, ich habe Lust an der Liebe, an der Güte, nicht am Opfer, an der Erkenntnis Gottes und nicht an Brandopfer. Wir wollen ja gerne Opfer bringen, weil Opfer tun uns weh und dann denken wir, damit können wir Gott gnädig stimmen. Oder wir produzieren vielleicht mal ein paar Tränen und sagen, schau mal Gott, ich bin jetzt traurig und weine. Das stimmt denn nicht gnädig. Darum geht es gar nicht. Er will weder Opfer, noch will er unsere Tränen. Was er wirklich möchte ist, dass er erkennen kann, dass wir aus Liebe zu ihm handeln, aus Güte zu ihm handeln. Das Buch Ruth spricht ja jetzt in so einer Zeit rein. Vergessen wir nicht, in was für eine Zeit wir leben. Zeit der Richter war die Zeit, wo jeder tat, was ihm recht deuchte. Also quasi so wie heute. Jeder macht, was er will, aber keiner, was er soll. Also das war die Zeit und das lässt sich eins zu eins übertragen. Und jetzt kommen wir mal hin, jetzt schauen wir mal auf eine Frau, ne, auf Ruth, die Moabiterin, die war von diesem Trend, wo sie lebte, gar nicht beeindruckt. Da können wir sagen, wow, hier ist ja richtig was los, hier kann jeder machen, was er will. Ne? Und so. Das hat sie nicht beeindruckt. Ruth ist jemand mit Standards. Ruth ist eine Frau, die sehr stark geprägt war. Da heißt es ja schon in Kapitel 1,16, Ruth antwortete, rede mir nicht ein, dass ich dich verlassen und von dir umkehren soll. Ne? Die hatte einen festen Standpunkt. Rede mir nicht ein. Ne? Die Schwägerin ist gegangen, Orpa. Aber rede du mir nicht ein, dass ich gehen soll. Wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Wo du bleibst, da bleibe ich auch. Dein Volk ist mein Volk. Dein Gott ist auch mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe ich auch. Da will ich auch begraben werden. Der Herr tue mir dies und das, nur der Tod wird mich scheiden. Diese Verse sind keine magischen Verse. Wie oft wurden diese Verse schon als Trautext gewählt? Und trotzdem ist die Ehe auseinandergegangen. Das Thema ist hier, es muss gelebt werden. Chesed, Treue, Loyalität muss gelebt werden, es muss praktiziert werden. Wann muss es praktiziert werden? Genau jetzt, genau jetzt. In der Zeit der Untreue, wo alle untreu werden, da muss es gelebt werden. In der Zeit der Unehrlichkeit, wo alle lügen, da sagen wir die Wahrheit. In der Zeit der Unaufrichtigkeit, in der Zeit der Unzuverlässigkeit und in der Zeit der Unbarmherzigkeit, da müssen wir das leben. Da müssen wir was dagegen halten können und sagen, okay, ich habe meine Prinzipien. Und ich sage euch ein Geheimnis, Menschen, die uns beobachten, finden das gut. Dass sie eine verlässliche Stimme haben, dass sie sich auf jemanden verlassen können, dass jemand in aller Treue seinen Dienst tut, einfach da ist, auch wenn er nicht auffällig ist. Das wird geschätzt. Aber dann müssen wir es ausleben. Und das war immer so. Wir können uns auf 2016 beklagen, können sagen, alles schlimm, alles katastrophal. Das war bei Noah nicht anders. Noah lebte mit einem Volk, die waren fürchterlich drauf. Fürchterlich. Und unter diesen ganzen Menschen findet Gott einen, den er gebrauchen kann. Doch der Noah, bau mal ein Boot. Keine Ahnung, der war ja kein Fischer, hat ja nicht geregnet. Er sagt, okay, ich gebe dir einen Plan und baust du mal. Und während er gebaut hat, kamen die Leute und haben ihn verspottet. Und er hat den Hammer nicht hingelegt und sagt, okay, habt ihr recht, eigentlich ist das verrückt, was ich hier mache, ne? Ich sollte lieber surfen gehen. Es hat ja nicht geregnet. Er konnte ja gar kein Boot bauen und wissen, was passiert. Aber er hat Gott vertraut. Seht, Geschwister, und das meine ich, das ist Chesed. Wenn wir in der Zeit, wo es unwahrscheinlich ist, festhalten. Oder ich denke an Lot. Der spricht ja da auch alles für ihn oder gegen ihn. Ne? in einer Dorfgemeinschaft, wo Homosexualität von vorne bis hinten offen standen, wo er sogar seine eigenen Töchter den Männern anbietet, damit sie nicht mit Jesus und seinem Engel Sex haben. Das muss man sich mal vorstellen, was da passiert. Aber er wird als der Mann dann genommen und gerettet. Und auch wenn nicht in seinem Leben alles richtig und glatt verläuft, haben wir dann doch Spuren des Segens. Oder ich denke an Elia. Elia war auch so ein Mann, der dachte, es geht alles drunter und drüber. Und dann lesen wir, dass es dann noch 7000 gibt in 2. Könige 9, die nicht ihre Knie gebeugt haben und deren Mund Baal nicht geküsst hat. Und die brauchen wir, Geschwister, die Schäse, die treu sind. Oder ich denke an Daniel. Man wusste, wie man Daniel ködern kann. Das wussten die. Sonst hätten sie das Gesetz nicht gemacht. Die wussten ganz genau, der ist treu, der betet jeden Tag. Und dann haben sie ihm die Falle gestellt. Und Daniel macht das. Der erfüllt genau den Plan, den sie vorhatten. Aber dann kam Gott und hilft Daniel aus der Löwengrube. Also Chesed meint mehr als die gesetzliche Meile und mehr als das Übliche, mehr als das Pflichtgemäße. Wie gesagt, es kommt nur dreimal im Buch vor, aber wird durch das ganze Buch deutlich. Es ist eine durchgehende Linie. Das erste Mal haben wir es in 1,8. Geht hin und kehrt um, eine in jedes Haus ihrer Mutter. Der Herr tue an euch Barmherzigkeit, wie er an den Toten an mir getan hat. Da spricht es Naomi aus. Die will die Schwiegertöchter einlenken und sagen, geht zurück. Und der Herr, erstaunlich, was sie da sagt, ne? Der Herr tue euch Barmherzigkeit. Und damit meint sie das. Er möchte Chesed an ihn üben. Das zweite Mal haben wir es in Kapitel 2,20. Naomi aber sprach zu ihrer Schwiegertochter, gesegnet sei er, spricht sie von Boas, vom Herrn, der seine Barmherzigkeit nicht abgewendet hat von den Lebendigen und von den Toten. Das ist wieder Gott. Ne? Gott hat seine Treue beibehalten. Er hat Chesed geübt. Er hat Barmherzigkeit geübt. In 3,10, den Text heute, ist es nicht so deutlich, das ist umschrieben in der deutschen Übersetzung, aber ich denke, wir finden es. Er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter, Boas. Du hast deine Liebe jetzt noch besser erzeigt als vorher, dass du nicht den jungen Männern nachgegangen bist, weder den Reichen noch den Armen. Da zeichnet sich Ruth wieder aus, die so völlig treu gewesen ist. Und wir kommen ja auch heute noch dazu und sehen, wie Gott das einfach gesegnet hat, ihre Treue. Vergessen wir nicht, sie war Moabiterin. Weiß auch nicht, in was für einem Zustand religiös sie vorgebildet war. Oder wie sie während der Ehe von dem Gott Israels gehört hat. Aber sie praktiziert es. Chesed hat also die ganze Bandbreite. Das kann man nicht mit einem Wort übersetzen. Das bedeutet sowohl Liebe wie auch Gunst oder Barmherzigkeit und Treue, also auch Zuverlässigkeit. All das läuft da rein in diesem Wort. Und während das auserwählte Volk Gottes ständig im Abfall gegenüber Gott war und auch bedroht war, entscheidet sich jetzt diese Migrantin aus Moab für ein Verhalten, das eigentlich die Männer und Frauen Israels leben sollten. Also Migration kommt ja von dem lateinischen Migratio, das heißt also auswandern. Und wenn wir das wörtlich nehmen, dann nehme ich eine Pflanze mit ihren Wurzeln, nehme sie raus und pflanze sie woanders wieder ein. Das bedeutet eigentlich das Wort, was dahinter steckt. Dass ich also etwas mit seiner Wurzel nicht rausreiße, aber rausnehme und in einem anderen Boden reinsetze. Und wir alle wissen, wenn wir zu Hause Garten haben oder auch Blumen und ich bringe da aus dem Allgäu ein Gewächs mit, das muss hier in Bremen in dieser Erde nicht wachsen. Ne? Da gibt es nochmal einen Unterschied, ob das wieder aufgeht und angeht und so weiter und so weiter. Aber ich will jetzt hier nicht so in die Tiefe gehen, aber ist eigentlich so, wie unser Leben auch ist. Da kommen einige Leute, Migranten, und die können hier keine Wurzeln fassen, warum auch immer. So müssen wir das einfach übertragen. Aber Ruth hat das getan. Und das ist auch auffallend hier, dass in diesem Buch Ruth, ich hatte das schon ein paar Mal gesagt, ich muss auch mal darüber reden, es gibt über 600 Gottesnamen. Und der Name Yahweh, des Bundesvolk Israel, wird hier 17 Mal verwendet. Weil das ist der Gott der Treue, der Gott des Bundes, der Gott der Zuverlässigkeit, der Gott, der seine Verheißungen erfüllt, auch wenn wir nicht sehen. Das ist der Gott Yahweh. Dann haben wir dreimal Elohim, den Schöpfergott, und zweimal El Shaddai, der allmächtige Gott. Aber die Betonung liegt eindeutig auf, dass Gott ein treuer und zuverlässiger Gott ist. Ein Gott, der zu seinen Zusagen steht. Ein Gott, der Chesed ausübt eben. Und von dem sollen wir lernen, von der Treue Gottes. Da könnten wir jetzt bei allen Propheten gucken, die das immer wieder hervorheben, wie das Volk untreu war, wie wir untreu sind. Das merken wir besonders an einem Buß- und Bettag. Aber wie Gott dann doch in seiner Treue immer wieder das Volk angenommen hat. Denken wir an Nehemia, Esra und wie sie auch für das Volk gebetet haben, Bußgebete gesprochen haben. Und die Treue Gottes hervorgehoben. Sie waren in der Diaspora, sie waren in der Verbannung. Aber Gott ist treu geblieben, hat sie wieder zurückgenommen, hat denen wieder erlaubt, einen Tempel zu bauen und all das. Das einfach in der Treue Gottes. Also wenn Menschen mit aller Hilfe Gottes durch den Heiligen Geist Chesed ausüben, dann wird das wiederum von Gott gesegnet. Wir sehen in 3,10, er aber sprach, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Sie war treu, Ruth war treu, und Boas muss ihr sagen, gesegnet seist du vom Herrn. Und hier kommt schon so eine kleine Anspielung, da komme ich später noch mal ein bisschen tiefer. Er sagt jetzt hier, meine Tochter, und das, so sagen Experten, der ich nicht bin, ist auch ein Hinweis auf einen Altersunterschied zwischen Boas und Ruth. Das war keine Hollywood-Liebesgeschichte. Das müssen wir auch alles vergessen. Das ist vor der Romantik, das ist weit davor. Das hat also in Liebe, wie wir uns das heute so vorstellen, in erster Linie nichts zu tun. Das war sicherlich ein Geschenk, dass das so gekommen ist, wurde. Aber es war nicht die erste Absicht und auch nicht das, was offensichtlich war. Interessant ist natürlich auch in Kapitel 2,12, der Herr vergelte dir deine Tat und dein Lohn möge vollkommen sein bei dem Herrn, dem Gott Israels, zu dem du gekommen bist, dass du unter seinen Flügeln Zuflucht hättest. Und wie sich das dann erfüllt in 3,9, und er sprach, wer bist du? Sie antwortete, ich bin Ruth, deine Magd. Breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Lass uns hier mehr sehen als nur die Worte. Wenn wir Zuflucht bei Gott suchen, wird er uns auch Zuflucht schenken. Und dass er jetzt hier sagt, Boas, wer bist du? Das hängt damit zusammen, dass er wahrscheinlich noch vom Schlaf trunken war, dass er sie auch nicht erkennen konnte. Wir wissen ja, hatte ich letzte Woche gesagt, sie hatte ein besonderes Kleid angezogen, kein Abendkleid, keine High Heels, aber sie hat sich ein wenig zurechtgemacht und er hat das alles gar nicht wahrgenommen, er hat nur gefroren. Und dann fragt er, wer bist du? Aber dann kommt eben der entscheidende, breite den Zipfel deines Gewandes über deine Magd, denn du bist der Löser. Und da müssen wir mal genau hingucken, was das vorhatte, was das bedeutet. Wenn wir das genau verstehen, dann hatte Naomi nur etwas Gutes im Sinn. Und zwar wollte Naomi, dass Ruth versorgt ist. Dass sie heiratet und dass es ihr gut geht. Das war so das Anliegen der Ruth. Der Naomi. So, jetzt kommen wir zu Ruth. Bei Ruth war das so, sie wollte, dass Naomi versorgt wird. Dass das Land wieder da ist. Die hatte ganz andere Attention, die wollte eigentlich gar nicht, also sag ich mal so, heiraten, sondern sie wollte, dass es Naomi gut geht. Das war ihr Anliegen. Und da haben wir Naomi auf der einen Seite und Ruth auf der anderen Seite und sie wünschen sich nur das Beste. Ruth, das müssen wir im Kontext verstehen, hatte gar nicht das Recht, auch nicht die Vollmacht, das Land der Naomi zu verkaufen. Sie war Moabiterin. Die konnte nicht einfach sagen, okay, jetzt verkaufen wir deinen Acker. Das ging gar nicht. Und das lesen wir auch dann nächste Woche in Kapitel 4, 3. Da sagt nämlich Boas, er spricht also zu dem anderen Löser, da sagt er, Naomi, die aus dem Land der Moabiter zurückgekommen ist, bietet feil den Teil an dem Feld, das unserem Bruder Elimelech gehörte. Von Naomi ist gar nicht die Rede. Das hat Ruth inszeniert. Aber Naomi hat nicht gesagt, sehen mal zu, dass ich das Acker zurückbekomme. Gut, wir wissen nicht, was detailliert gesprochen war. Aber wenn wir den Text uns ansehen, dann meinen beide es nur gut. Dann meinen beide es nur gut. Und jetzt passiert nämlich Folgendes. Jetzt spricht Boas den Segen aus und sagt, was Boas als Segen ausspricht, gesegnet seist du vom Herrn, meine Tochter. Das wird jetzt sein Auftrag. Das wusste er noch gar nicht. Und jetzt muss Boas selber zum Segen werden. Sind wir also vorsichtig, wenn wir zu jemandem etwas sagen und wünschen. Nachher müssen wir das tun, ne? Aber Boas konnte sich jetzt selber nicht mehr auf Leid stehen. Und jetzt sehen wir in Vers 12, dass er ehrlich ist. Ruth war tapfer, Ruth war strebsam und Boas war ein ehrlicher Mann. Vergessen wir nicht, in einer Zeit, wo jeder tat, was ihm recht dünkt. Es heißt in Vers 12, ja, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein Löser da, näher verwandt als ich. Und schon kommt ein neues Hindernis, der andere Löser. Ne, so wie im richtigen Leben. Da denkt man, aha, jetzt läuft es dann aber. Und patsch, passiert irgendetwas und wir brauchen wieder Geld vom Konto. Ne? Man denkt so, jetzt ist alles aber hier in Ordnung und jetzt können wir mal so ein bisschen was machen. Und dann passiert immer wieder was. So war das auch hier. Jetzt sagt er, es ist wahr, dass ich ein Löser bin, aber es ist noch ein anderer Löser da, näher verwandt als ich. Ob Naomi das wusste? Wusste Naomi, dass da noch ein anderer Löser ist? Oder stand hier Boas jetzt in der Gefahr, gebauchpinselt zu werden und sagen, jo, ich bin der Löser? Da muss jetzt eine Portion Ehrlichkeit rein, um zu sagen, ja, aber. Was wäre rausgekommen, wenn Boas es nicht gesagt hätte? Fiel es Boas schwer, ehrlich zu sein? Hat sich Boas schon ein wenig in Ruth verliebt? Und war er wegen dem großen Altersunterschied ein wenig unsicher? Wir wissen das nicht. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob Boas schon verheiratet war oder ob er Witwer war. Wissen wir nicht. Boas hätte sie auch heiraten können und erst viel später über das Land nachdenken können. Aber wir erkennen, auch hier hält sich Boas an das Gesetz. Und das ist, Geschwister, das ist der Punkt, den Gott segnet. Dass er die Treue hält, dass er Chesed hier übt. Er hält sich an das Wort, an das Gesetz. Boas wollte keine krummen Wege gehen. Boas konnte ja auch noch nicht mal wissen, wie der andere Löser sich entscheidet. Vielleicht war alles weg. Vielleicht mochte er Ruth zwischenzeitlich. Und vielleicht würde der andere sagen, okay Mädel, heiraten wir. Und war alles umsonst. Vielleicht war da die Versuchung da. Vergessen wir nie die Zeit. Ne? Das war alles eine Zeit der Unehrlichkeit. Und da leben die jetzt. Und da ist er treu, wie ich gerade die Namen aufgerufen habe, von Noah und so weiter und so weiter. Auch für Ruth war das jetzt wieder schwierig. Was würde das für sie bedeuten? Hatte sie Gefallen an dem Mann gefunden? Wir wissen es nicht. Aber wir wissen, dass sie auf eine Probe gestellt waren, beide. Und da sehen wir dann in Vers 14, dass auch das hier das Böse meidet. Es heißt ganz einfach, und sie schlief bis zum Morgen zu seinen Füßen. Also die Bibel ist nicht prüde. Und wo es um Sex geht, da schreibt die Bibel ganz deutlich das von Sex, dass da irgendwelche Verhaltensweisen waren, die uns alle bekannt sind. Da ist die Bibel nicht prüde. An dieser Stelle wird aber kein sexueller Handlungsbedarf eingespielt. Das Schlafen zu seinen Füßen hat gar nichts damit zu tun, was man denken könnte. Wir müssen uns einfach vorstellen, wie die Situation war. Es war abends in Bethlehem und da haben natürlich einige beim Erntedankspruch Korn eingefahren. Wisst ihr, wie ich das meine? Wenn man beim Erntedankfett Korn einfährt, nicht lang schnacken, Kopf im Nacken, ihr kennt das. Ne? Also die haben richtig Erntedankfest gefeiert, die haben Korn eingefahren. Und dann hätte sein können, dass am frühen Abend dann noch einige unterwegs waren und nach Hause gehen und auf einmal sagen sie, hey, ist das nicht die Ruth? Ne? Und dadurch, dass sie jetzt auf Boas wieder hört, auch das ist etwas, schläft sie jetzt bis zum frühen Morgen. Und dann passiert es eben so, dass man sie nicht erkennen konnte. Also, Ruth war ja in Bethlehem zwischenzeitlich stadtbekannt. Man kannte sie ja. Das heißt also in Kapitel 3, Vers 11b, alles, was du sagst, will ich dir tun, denn das ganze Volk in meiner Stadt weiß, dass du eine tugendsame Frau bist. Ruth hatte zwischenzeitlich einen Namen. Sie war bekannt. Man wusste, wer sie war. Und wenn er sagt, das ganze Volk in meiner Stadt, dann hat er davon gesprochen, du bist hier in unserem Ort bekannt. Also, sie stand auf, ehe einer den anderen erkennen konnte. Das heißt also hier ganz einfach, dass man zwar eine Silhouette eines Menschen wahrnehmen konnte, also die Silhouette eines Menschen, sicherlich anders als die vom Tier. Man konnte also schemenhaft erkennen, ja, da ist jemand, aber man konnte weder geschlechtlich noch so zuordnen, wer es war. Wir müssen uns halt vorstellen, im Morgengrauen, ohne Straßenlaterne, ganz dunkel, da sieht man eine Gestalt, aber man kann diese Gestalt eben nicht zuordnen. Und er wiederum, da heißt es hier im Text, er dachte, wenn nur niemand erfährt, dass eine Frau auf die Tenne gekommen ist. Das war ihm unheimlich. Wir müssen auch hier wieder überlegen, er hätte ja jetzt die Macht gehabt, sich an Ruth ranzumachen und zu vergehen. Was hätte sie denn sagen sollen? Schreien sollen? Was hätte sie machen sollen? Er missbraucht seine Macht nicht, sondern er macht sich einen Kopf um seinen Namen. Und das tut uns auch gut in unserer Zeit, auch in der neutestamentlichen, dass wir keine Gerüchte aufkommen lassen. Es ist nichts Falsches geschehen, aber wir wissen ja, dass die Gerüchteküche immer alle Zutaten bereithält. Und da wird dann schnell irgendwas gemacht. Ich erlebe das im Alltag der Schule immer wieder, wie da Gerüchte hochkochen unter den Schülern. Und ich warne sie immer wieder, Mensch, überleg, was du da sagst. Denn das ist auch schon eine Verleumdung, was dann als Straftat bestehen kann. Wenn wir irgendwelche Gerüchte verbreiten, nur weil wir meinen, wir müssen jetzt mal in der Stille der Zeit was sagen. Professor Dr. Dr. Beierhaus, zu dessen Füßen ich saß, der hat immer wieder den Satz gesagt, es ist nicht so gefährlich wie das, was nicht völlig falsch ist. Also noch einmal, es ist nicht so gefährlich wie das, was nicht völlig falsch ist. Wenn wir also da eine Portion Wahrheit haben und eine Portion Lüge, das ist viel schlimmer als eine völlige Lüge. Das sehen wir auch immer wieder, wenn Journalisten, Politikern oder auch Sportlern, egal wie, Worte aus dem Zusammenhang nehmen, dann gibt es ganz leidvolle Erfahrungen, weil er hat es ja gesagt. Aber wenn wir den Zusammenhang betrachten, dann wird es eben klar eindeutig, wie die Position gemeint ist. Und dann müssen wir uns auch immer wieder überlegen, wie drücke ich das auch aus, damit es nicht zweideutig verstanden werden kann. Manchmal hilft einfach, wenn man die Person kennt, da kann man einschätzen und sagen, ja, das hat er schon so gesagt, aber nicht so gemeint. Ich kenne ihn. Aber wenn man ihn nicht kennt, dann weiß man jetzt gar nicht, wo er da steht und was da passiert. Und das kann auch sein, bei mir, weiß ich nicht, wer heute Abend zuhört, wenn ich da so hier lockere Sprüche bringe. Ich meine das natürlich nur so, wie es auch im Kontext der Bibel ist, dass ich mich da nicht außerhalb bewege. Aber wenn man einen nicht kennt, kann man das vielleicht nicht so zuordnen. Der Apostel Paulus schreibt in 1. Thessalonicher 4,12, damit ihr Erben lebt von denen, die draußen sind. Schaut, wir werden beobachtet. Und das hatte ich ja auch schon gerade gesagt in der Andacht. Wie viel Jesus scheint in meinem Leben durch? Und das ist auch wichtig, dass wir von den Heiden sind nach der Definition der Bibel Menschen, die von Gott nichts wissen, dass wir auch bei den Heiden einen guten Ruf haben. Ich muss nichts drum geben, ob mein Nachbar mich liebt oder nicht. Darum geht es gar nicht. Aber dass er einschätzen kann, wie ich mich verhalte, dass er einschätzen kann, was ich tue, dass ich zu meinem Wort stehe, das ist wichtig. Also, dass ich mich so verhalte, dass auch ich authentisch lebe mit dem, was für Ansprüche ich habe. Und in 1. Thessalonicher 5,2, kurze Zeit später, schreibt er, meidet das Böse in jeder Gestalt. Und das ist etwas auch was ganz Wichtiges, dass wir das von vornherein versuchen auszuschließen. Und das tut Boas und das tut Ruth. Die wollen keine Gerüchte aufkommen lassen. Da war nichts Falsches. Und trotzdem machen sie sich einen Kopf und sagen, Mensch, hier darf aber jetzt das nicht missverstanden werden. Das ist einfach wichtig. Wir sind also aufgefordert, nicht durch unbedachtes Verhalten oder falsche Eindrücke zu erwecken. Denn letztendlich geht es um das Zeugnis Gottes, dass wir sein Wort zunichte machen, wenn wir uns da in dieser Gefahr begeben und sagen, ist mir doch egal. Da müssen wir vorsichtig sein und aufmerksam sein. Dann kommen wir weiter, das Vertrauen nochmal in Vers 5 bis 17. Da haben wir diese Überschneidung, menschliches Denken und menschliche Überlegungen von Naomi, gemengt mit göttlicher Führung, und das wird dann erkennbar für alle zum Segen. Wir haben ja, wenn ihr das mal wollt, aber müsst ihr nicht machen, Kapitel 2 und Kapitel 3, die laufen fast parallel. In Kapitel 2 sagt zum Beispiel Ruth, ich gehe aufs Feld und sammle Ehren. In Kapitel 3 sagt Naomi, geh mal zu Boas auf eine Tenne. Müssen wir mal lesen, müssen wir Kapitel 2 und 3 nebeneinander halten, da gibt es ganz viele Parallelen. Und so ist es auch hier. Da ist menschliches Denken und die Führung Gottes gehören einfach zusammen. Das ist bei uns auch so. Geschwister, wir haben doch nur ein Leben. Und wir können doch nicht sagen, ich lebe von montags bis samstags so und sonntags lebe ich so. Oder vielleicht von montags bis dienstags, mittwochs so, donnerstag, freitag. Oder geht doch gar nicht. Wir haben doch nur ein Leben. Und wenn wir in unser Leben leben, dann erfahren wir doch auch, dass menschliche Gedanken mit der Führung Gottes einfach zusammengehören. Dass wir dem Herrn unsere Wege befehlen. Wenn ich eine neue Heizung brauche, ist das doch nicht schlimm. Da kann ich mir doch Gedanken machen, wie finanziere ich das? Was für eine Firma kann ich damit beauftragen? Das sind doch ganz menschliche Überlegungen. Aber da kann ich doch auch für beten und sagen, Herr, zeige mir, wie das funktionieren soll. Oder schenke mir jemanden, dem ich vertrauen kann, mit dem ich drüber reden kann. Das macht doch den Reichtum uns an Geschwistern aus, dass wir darüber nachdenken dürfen. Wo eben beides zusammenkommt. Wo ich wirklich meinen Menschenverstand, der ja auch ein Geschenk Gottes ist, nutzen kann. Wo ich aber auch erleben kann und sagen, jetzt hat der Herr mir das Werkzeug aus der Hand genommen. Dann kann ich eben nicht mehr. Dann kann das nicht der Weg sein. Ich könnte jetzt von unserem Jüngsten erzählen, aber wie er seinen Studienplatz in Marburg bekommen hat. Das ist rein menschlich nicht zu verstehen. Aber er hat immer wieder darum gebeten, dass der Herr ihm den Weg zeigen möchte. Der war schon woanders immatrikuliert, in Köln. Und er ist er trotzdem nach Marburg bekommen, obwohl er von Marburg eine Absage bekommen hat. Das sind manchmal so ganz geheimnisvolle Dinge. Aber das sind keine Zufälle, da steckt ein Plan hinter. Was er nicht gewusst hat und nicht wissen konnte, ist, dass er jetzt sehr weit in der Leitung der SMD vorangekommen ist. Das war gar nicht sein Plan. Und ich habe auch immer gesagt, Junge, du bist zum Studium da, nicht um da in der SMD deine Zeit zu verbringen. Aber so sind halt die Jugendlichen, die hören nicht auf Papa. Aber egal, es ist einfach so, dass wir immer wieder beten dürfen und auch unsere menschlichen Gedanken da zusammenbringen können. Jetzt Vers 15. Er sprach also Boas, nimm das Tuch, das du umhast, und halt es auf. Und sie hielt es hin, und er maß 6 Mark Gerste hinein und lud es ihr auf, und er ging in die Stadt. Also, ich kann euch beim besten Willen nicht sagen, wie viel das war. Es gibt in der Bibel so viele Ungenauigkeiten. Wir haben Maßangaben in 1. Mose, in Samuel, in Könige. Wir haben immer wieder Maßangaben, aber wir wissen nicht wirklich, wie viel das war. Also, genau berechnen kann ich euch das nicht. Aber eine Beobachtung auf den Text, aus dem Text, die kann ich euch geben. Es muss schwer gewesen sein, denn es heißt, und lud es ihr auf. Das heißt, sie konnte es nicht wuppen. Sie konnte das nicht aufheben. Aber das kennen wir alle, wenn wir was Schweres zu tragen haben und uns hilft jemand, das auf die Schulter zu bringen, dann können wir damit sehr wohl gehen. Oder auf ihrem Kopf. Ich weiß nicht, wo sie es getragen hat oder wie. Das weiß ich nicht. Auf jeden Fall war es schwer. Es kann sein, dass sie es auf dem Kopf getragen hat. Aber dann war sie nicht in der Lage, es zu nehmen und sich selber aufzusetzen, sondern dann musste sie sich bücken und er hat es ihr aufgeladen. Also es war schon etwas Gewichtiges. Und das war der Beweis jetzt von Boas, sein Chesed, an Naomi und an Ruth: Ich will für euch sorgen. Ich will tun, was in meiner Macht steht. Ich komme dann nächste Woche dazu und will da ja auch dann mehr dazu sagen, wie Boas auch hier ein Typus auf Jesus ist, der sich als Löser zu erkennen gibt. Aber da komme ich dann nächste Woche nochmal zu. Also er zeigt jetzt hier, ich will für dich sorgen, ich will das tun, was in meiner Macht steht. Und jetzt achtet auf den Text, er maß 6 Maß Gerste hinein und lud es ihr auf und er ging in die Stadt. Und jetzt trennen sich die Wege. Ja? Er geht in die Stadt und Ruth geht nach Naomi. Die Wege trennen sich. Jetzt kommt Ruth an, dann spricht Naomi, dann nennt sie aber zu ihrer Schwiegermutter, die sprach: Wie steht es mit dir, meine Tochter? Naomi hat wahrscheinlich die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Die wird gebetet haben, die wird sicherlich auch dem Herrn angefleht haben: Herr, lenk du die Dinge, wie sie sein müssen, weil sie sagt ja auch vorher schon, Boas wird dir sagen, wie es weitergeht. Sie hatte zwar eine Idee, sie hat einen Plan gehabt, aber sie hatte nicht die Fäden in der Hand. Und dann sagt sie ihr alles, was der Mann, wie Boas nicht erwähnt, getan hatte. Und sprach: Diese 6 Maß Gerste gab er mir, denn er sagte, du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter kommen. Wieder Chesed, ne? Du sollst nicht mit leeren Händen zu deiner Schwiegermutter. Wissen wir noch Kapitel 1, 21, was Naomi sagt? Voll zog ich aus, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und jetzt beschenkt er sie durch seine Schwiegertochter: Du sollst nicht mit leeren Händen hier sein. Das ist Gott. Das verstehen wir nicht, ne? Kann ich auch nicht erklären. Aber er sorgt dafür. Das müssen wir wirklich auch mal annehmen. Das nutzt ja eh nichts, wenn wir uns nur Gedanken und Sorgen machen. Wir müssen jetzt auch mal anfangen zu glauben, dass er das umsetzt. Das ist nicht immer 1:1, das weiß ich. Ich stehe mitten im Leben, ich weiß auch meine Probleme und Anfechtungen und meine Gebete, die sich auch viele Jahre nicht erfüllt haben und erhört haben. Aber es gibt auch andere Seufzer, die Gott im Handumdrehen ändert. Jetzt hat sie keine leeren Hände mehr. Hier wird die Großzügigkeit Boas zum Ausdruck gebracht, der ja auch noch nicht wissen konnte, wie die Geschichte ausgeht, denn er ist ja noch auf dem Weg zu den Ältesten. Und er hat ja noch nicht mit dem Löser gesprochen, der näher dran war. Aber der Punkt ist doch folgendes: Ruth hatte auf den Gehorsam Naomis die Tenne besucht, ist zu Boas gegangen. Sie war gehorsam. Und durch ihren Gehorsam sorgt sie jetzt dafür, dass Naomi keine leeren Hände mehr hat. Das sind so die kleinen Winks, diese kleinen Dinge im Leben. Wir wissen nicht, was passiert. Ich bete natürlich auch, dass heute Abend Menschen sich neu dem Herrn öffnen möchten oder neu ihm das Vertrauen aussprechen möchten. Aber ich weiß doch nicht, was passiert. Ich habe Olli versprochen, diese Abende zu halten, hier mit des Herrn Hilfe den Dienst zu tun. Aber ich weiß doch nicht, was passiert. Und ich möchte euch, Geschwister, genauso ermutigen. Tut euren Dienst, wo der Herr euch hingestellt hat. Und lasst das Ergebnis offen. Es geht doch nicht um uns, es geht um seinen Namen, es geht um sein Reich. Auf jeden Fall hier durch den Gehorsam werden leere Hände gefüllt. Gut, jetzt kann man natürlich sagen, die Hände sind nicht mehr leer, aber das Warten geht weiter. Es passiert noch nichts. Dieses Kapitel 3 hat ja nur 2 Tage und da passiert nicht viel. Aber eins sehen wir schon mal, das Symbolische. Boas sorgt für Ruth und Naomi. Und jetzt kommen sie in diese Warteschleife. Und wenn wir Menschen kennen, die in so einer Warteschleife sind, lasst uns für sie beten. Lasst uns sie anrufen. Lasst ihnen irgendetwas zukommen. Weihnachten ist ja auch die Zeit des Wichtelns. Lasst Menschen in dieser Warteschleife, lasst uns Geduld zusprechen. Es gibt ja auch unrühmliche Dinge, zum Beispiel Abraham und Hagar. Da hat so der Mensch versucht nachzuhelfen. Das ist nicht gut ausgegangen. Und wenn Menschen in der Geduld und in der Probephase der Geduld sind und wir wissen das, dann haben wir sicherlich auch einen Auftrag, da etwas zu tun. Kommen wir zu Vers 18. Sie aber sprach, Naomi, warte nur ab, meine Tochter, bis du erfährst, wie es hinaus will, denn der Mann wird nicht ruhen, er bringe es denn heute zu Ende. Warte nun ab. Das ist die deutsche Übersetzung. Ich könnte wörtlich übersetzen, setz dich hin. Komm zur Ruhe. Keep down. Sei ruhig. Zur Ruhe kommen. Das ist eigentlich, was hier gemeint ist. Du kannst nichts ändern, aber jetzt warte. Und das ist auch interessant in diesem Buch, wenn ihr das lest, beachtenswert, dass nach diesem Vers wird nichts mehr von einer Aktivität Ruth gesprochen. Dann macht Ruth gar nichts mehr. Dann lesen wir zwar noch, dass sie die Schwangerschaft und die Geburt Obeds hat, aber wir lesen dann nichts mehr. Und dazwischen liegen ja mindestens, wie ihr wisst, 9 Monate. Also das Kapitel 3 endet quasi mit der Aktivität Ruth. Dann ruht sie. Dann passiert nichts mehr. Und interessanterweise sind es auch zugleich die letzten Worte, die von Naomi berichtet werden. Selbst die Namengebung des Kindes, Obed, kommt nicht von Naomi. Es heißt in 4, 16, 17, ich gehe da schon mal vor, Naomi nahm das Kind und legte es in ihren Schoß und ward seine Wärterin. Und ihre Nachbarinnen gaben ihnen einen Namen und sprachen, Naomi ist ein Sohn geboren, und sie nannten ihn Obed. Also auch die Aktivitäten von Naomi enden hier. Ich möchte einmal zurückkommen zu Vers 18. Warte nun, meine Tochter, bis du erfährst, wie es hinaus will. Es geht jetzt nicht um Obed. Und es geht auch nicht um das Verhandlungsgeschick Obeds mit dem anderen Löser. Sondern es geht jetzt das vertrauensvolle Warten, bis Gott die Ampel auf grün schaltet. Manchmal ist selbst das Gute nicht das Richtige. Und da möchte ich mit diesem Aufruf auch an uns Geschwister einfach dran nachzudenken. Lass uns doch dankbar sein für das, was wir haben. Dass wir Geschwister haben, Glaubensgeschwister, die uns unterstützen können, die uns stärken können, die uns raten können, die für uns beten können. Dass wir so das ganze Paket haben. Wir haben ja hier nur 2 Frauen und einen Mann. In der Entfernung. Es ist eine kleine Gruppe. Die Familie ist auseinandergebrochen. Aber diese beiden können sich so wunderbar ergänzen. Und wir sind viel mehr als zwei, die uns helfen und ergänzen können. Deswegen ist es einfach wichtig, dass wir uns da auch manchmal nähern und auch Korrektur annehmen von anderen. Auch das ist etwas Gutes. Auch das ist etwas aus dem Wort Gottes. Dass wir uns helfen, tragen, bis der Herr uns die Hände wieder neu füllt und wir dann an anderen weitergeben können, was der Herr uns vorher gegeben hat. Ich möchte in diesem Sinne den Abend beenden und spreche hiermit mein Amen. Ja, liebe Geschwister an den Lautsprechern, wir müssen uns jetzt trennen, aber so der Herr will, hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Tschüss.